Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum Ende von Kapitel 7, Teilaufwand der Operation. Und nachdem wir jetzt sehr viel Kleinkram gemacht haben, kommen zum Abschluss zwei schöne, große Sätze. Der Operations-Syno-Satz, wie mein Doktorvater ihn immer genannt hat, also sowas wie der Satz von Syno, aber im Kontext von Teilaufwand der Operation. Und der Erzeugungssatz für Teilaufwand der Operation. Das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das lohnt sich aber, das werden wir sehen. Satz 7.9. Das heißt Sylow-Satz. Ich habe nachgefragt. Ich war in Schweden und da waren auch Leute aus Norwegen. Ich habe die gefragt. Und die meinten, Sylow ist zwar kein norwegischer Name, sondern kommt woanders her, Deutschland, Polen, aber trotzdem sind sie der Auffassung, man sollte es Sylow aussprechen. Und ich werde mir jetzt mit viel Mühe nach mehr als 20 Jahren angewöhnen, Sylow zu sagen. Achten Sie mit drauf, bitte. Sie dürfen mich dann lassen und sagen, es heißt Sylow. Operation Sylow-Satz heißt das Ding da. Alles lebt in einer großen endlichen Gruppe G, seien A und K, Untergruppen von G, und zwar so, dass A Teiler fremd auf K operiert, wir wiederholen gleich nochmal alte Sachen, denn wir haben uns jetzt ja wochenlang nicht gesehen und müssen erstmal klarkommen. Sei Q, ein Teiler der Gruppe von K, dann gelten folgende Aussagen. Untergruppen, die A-invariant sind. Also nicht nur es gibt Sylow-Untergruppen, sondern es gibt welche, die A-invariant sind. Deswegen Operation Sylow-Satz. Und mit A-invariant meine ich, dass die von A normalisiert werden. Weiterhin ist jede A-invariante Q-Untergruppe von K in einer A-invarianten Q-Sylow-Untergruppe enthalten. Auch das ist also ganz analog zum ursprünglichen Satz von Sylow. Die ist vielleicht am spektakulärsten. Ich freue mich jedenfalls immer über diese Aussage. Wenn ich mir zwei A-invariante Q-Sylow-Untergruppen von K hernehme, dann sind die konjugiert. Und zwar nicht einfach nur so, wie wir das aus dem Satz von Sylow kennen, sondern die sind konjugiert unter dem Zentralisator von A. Das sind also Q1 und Q2 Q-Sylow-Untergruppen von K und A-invariant. Ich nenne es jetzt mal einfach G, weil ich keine bessere Idee habe, aus dem Zentralisator in K von A mit der Eigenschaft Q1 abgebildet mit Q unter Konjugation ist Q2. Wenn man jetzt viel mit sowas arbeitet, und ich habe eine Zeit lang ganz viel mit dieser Art von Argumentation gearbeitet, dann überlegt man sich natürlich schöne Notationen, das heißt, man schreibt sowas wie Q, K, A für die Menge der A-Varianten Q-Sylow-Untergruppen von K, und dann sagt man, dieser Zentralisator wirkt transitiv per Konjugation auf dieser Menge, also auf der Menge der A-Varianten Q-Sylow-Untergruppen. Das ist dann schön. Das ist schöner als das, was ich hingeschrieben habe. Das, was ich hingeschrieben habe, ist aber erst mal Zeit. Okay, was ist der Kontext? A und K sind Untergruppen von G. Teilaufwand der Operation bedeutet einfach nur, A liegt im Normalisator von K. Die Ordnungen von A und K sind teilerfremd. Und eine der beiden Gruppen, mindestens eine der beiden Gruppen, ist auflösbar. Das ist erstmal der Hintergrund teilerfremder Operation. Das heißt, ja, damit arbeiten wir gleich. Und immer wenn ich sage A-invariant, dann meine ich damit, wird von A normalisiert. Und ganz normal im Kontext von Konjugation, so wie normalisieren immer zu verstehen ist. Wenn wir uns das Resultat anschauen, dann sehen wir, es geht um irgendwas, was K hat. Es geht um irgendwas, was im Zentralisator von ALK liegt. Es geht eigentlich nie um die ganze große SG. Uns ist hier gerade ziemlich egal, was um ALK herum noch so passiert. Das scheint hier keine Rolle zu spielen. Deswegen dürfen wir die Situation ein bisschen vereinfachen für den Beweis und annehmen, dass G einfach das Produkt von A und K ist. A normalisiert K, das heißt A mal K ist eine Untergruppe und ob die große Gruppe G größer ist oder nicht, ist uns hier egal. Das heißt, wir dürfen G gleich, schreiben wir den normalen Teil links, K mal A voraussetzen, weil es hier keine Rolle spielt. Insbesondere ist dann K ein Normalteil davon G. Das macht vielleicht später mal irgendwie die Notation einfacher oder so. Naja, und das heißt jetzt, dass wir die Situation haben mit einem Normalteiler, dessen Indexteil davon ist zur Ordnung, Stichwort Schulz-Hassenhaus. Warum? Na, A und K haben Teiler von der Ordnung, das heißt, der Schnitt ist 1. Damit ist dann der Index von K in G genau die Ordnung von A. Und damit sind die Ordnung von K und der Index von K in G Teiler von. Insbesondere das. Und dann haben wir die Ordnung von K und Index von K in G, was nicht das gleiche ist wie Ordnung von A, sind Teiler von. Und wir wissen auch, dass K oder die Faktorgruppe G modulo K auflösbar sind. Wenn K auflösbar ist, ist das klar. Wenn K nicht auflösbar ist, dann muss wegen der teilerkannten Operation A auflösbar sein. Und A ist also auch zur Faktorgruppe G modulo K wieder wegen der Ordnung 2. Ich schreibe einfach mal weiter. Und nur damit wir später nicht nachdenken müssen, sondern wissen, dass wir Schulz-Hassenhaus immer auf alles loslassen können. In folgender Reihenfolge. Wir fangen an mit 1, Existenz von invarianten Sylow-Untergruppen, dann machen wir die Kontinuiertheit und dann machen wir Teil 2. Für 1 sei erstmal Q irgendeine Q-Sylow-Untergruppe von K und dann basteln wir daraus, was A invariant ist. Nehmen wir also irgendeine. Was benutzen wir? K ist ein Normalteiler, Q ist eine Q-Sylow-Untergruppe und da greift das Argument von Capelli, Frattini-Argument genannt normalerweise, wenn wir eine Sylow-Untergruppe haben von einem Normalteiler, dann können wir die ganze große Gruppe schreiben als Normalteiler mal Normalisator dieser Sylow-Untergruppe, die wir uns hergenommen haben, mit Capelli. Und ich schreibe die Nummer des Lemmas hin, hoffe ich, ja, 2,5. Gesundheit, der Mann ist 2,5, ist G der Normalteiler K mal Normalisator der Sylow-Untergruppe, mit der wir angefangen haben, Q. Und wir gucken uns jetzt den Normalisator von Q in K an. Was ist da los? Na, der Normalisator von Q in K ist der Schnitt dieser Untergruppe hier mit K. K ist ein Normalteiler. Immer dann, wenn ich einen Normalteiler mit einer Untergruppe schneide, bekomme ich einen Normalteiler der Untergruppe. Dementsprechend ist der Normalisator von Q in K ein Normalteiler im Normalisator von Q in G. Jetzt verwenden wir, dass K eine Ordnung hat, die Teilerfremde zum Index ist. Dieser Normalteiler hier hat jetzt auch eine Ordnung, die Teilerfremde zum Index ist da drin. Und deswegen können wir auch in dieser Untergruppe den Satz von Schulz-Hassenhaus anwenden. Diese Ordnung hier ist Teilerfremde zum Index. Das ist das hier, Normalisator von Q in K im Normalisator von Q. Na, jetzt aber. Jetzt hat es 5-mal angekündigt.
meine Schuhe Zass und in Klammern schreibe ich die Nummer dazu, 71.
Das ist eine große Version.
Was liefert der uns? Na, der liefert uns ein Komplement
zu diesem Normalteiler hier im Normalisator von QMG. Das Komplement nenne ich einfach mal B. Und wie war das nochmal mit den Komplementen? Das Produkt dieser beiden Untergruppen muss die ganze Gruppe sein und der Schnitt ist 1. Und dann kann man sich überlegen, mit Ausrechnen der Ordnung, dass die Ordnung von B dann genau der Index sein muss von diesem Normalteiler in der großen Gruppe. Und das benutzen wir dann gleich. Erstmal haben wir das Komplement B. Und jetzt schauen wir in die große Gruppe G. Was erhalten wir, wenn wir da jetzt die Infos zusammenbauen? Ja, G ist K mal Normalisator von Q. Das ist K mal, jetzt setze ich für den Normalisator die Zerlegung ein, die wir hier bekommen haben. B mal Normalisator von Q in K. Und ich schreibe den Normalisator nach links. Naja, aber der Normalisator von Q in K liegt in K. Das heißt, ich darf das schreiben. K mal B. B und K haben Teiler von der Ordnung. Das heißt, der Schnitt von K und B kann nur 1 sein. Das heißt, B ist ein Komplement zu K, zu diesem Normalteiler K. In G, B hat die gleiche Ordnung wie A. Auf einmal haben wir ganz viele Informationen. Dann kommt jetzt der Satz von Schulz-Hassenhaus. In G, angewandt auf den Normalteiler K, dessen Ordnung Teiler von zum Index ist, und wir haben auch diese Auflösbarkeitsbedingung, bla 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 bla. Wenn wir den Satz von Schulz-Hassenhaus in G benutzen für K, dann bekommen wir die Existenz eines Komplements, die wir nicht brauchen, haben wir gerade anders bekommen. Wir kriegen aber noch mehr. Das ist auch die Stelle, wo man die Auflösbarkeit braucht. Wir kriegen, dass alle Komplemente konjugiert sind in G. Jetzt wissen wir also auf einmal, dass dieses Komplement B, was wir gefunden haben, konjugiert ist zu dem Komplement A, das wir schon kennen. Von vornherein hatten wir ja, dass A ein Komplement ist zu K in G. Schulz-Hassenhaus angewandt auf E und K liefert nun das, ich schreibe es einmal explizit hin, damit es noch das, was ich alles gerade gesagt habe, dass die Komplemente A und B zu K in G konjugiert sind. Nehmen wir uns ein konjugiertes Element hier. Das sei E aus B so, dass, muss ich gucken, warum ich das machen möchte, A gleich B hoch G ist. Was bekommen wir dann? Woher kam denn nochmal B? B war ein Komplement zu dieser Untergruppe hier im Normalisator von Q in G. Insbesondere liegt B im Normalisator von Q und deswegen liegt B hoch G, sprich A, im Normalisator von Q hoch G. Nee, nicht so. B im Normalisator von Q. Dann haben wir jetzt also A gleich B hoch G im Normalisator in G von Q hoch G. Wo liegt denn Q hoch G? Oder was ist überhaupt da los? Ich meine, Q war eine Kusilow-Untergruppe. Beim Konjugieren ändert sich die Ordnung nicht, das heißt Q hoch G ist immer noch eine Kusilow-Untergruppe. Aber wovon? Wir haben bei Q angefangen in K.
Und bei Konjugation können jetzt ja Unfälle passieren.
Nein. K ist ein Normalteiler. Bei Konjugation bleiben wir in K. Das heißt, QG ist ebenfalls eine Kosydorf-Untergruppe von K. Und es ist eine, die unter A invariant ist, denn A liegt im Normalisator davon. Fertig. Für 2 nehmen wir uns jetzt genau das gesagt, nee, nicht 2 für 3. Das ist Aussage 3. Aber das, was ich als zweites zeige, da nehme ich mir die Notation genauso her, wie es da steht. Q1 und Q2, A-Invariante, Q-Südorf und Q. Und dann suchen wir ein konvergierendes Element. Für 3 seien also Q1, Q2, Südorf-Untergruppen K, wieder für die Primzahl Q, 1. Was können wir denn erstmal draufwerfen? Was wissen wir? Wir wissen mit dem Satz von Südorf, dass sie als Südorf-Untergruppen konjugiert sind. Das machen wir jetzt in G. Warum? Naja, da der Index von K in G teilerfremd ist zur Ordnung von K, kann da die Primzahl Q nicht nochmal auftauchen. Und das bedeutet, dass jede Q-Südorf-Untergruppe von K automatisch eine von G ist. Deswegen können wir einfach in G den Satz von Südorf anwenden und bekommen, dass Q1 und Q2 in G konjugiert sind. Da, ich schreibe mal keinen Teiler. Dass Q1 und Q2 schon Südorf-Untergruppen von G sind. Und dann sehen wir uns mit dem Satz von Südorf, den ganz gewöhnlichen, wunderbaren, ein X aus. Erstmal aus. Möchte ich, na, vielleicht möchte ich einfach nur Konjugation in K machen. Ich fange mal an mit Konjugation in K. Ich glaube, dass das dann gleich einen Schritt spart.
Das ist immer noch schön, dass wir das wissen, aber ich glaube nicht, dass das auch. Entschuldigung, es geht kürzer. Genau, sonst hätte ich gleich einen Zwischenschritt gebraucht, um zu zeigen, dass das konjugierte Element aus K gewählt werden kann. Das ist aber ja Käse. Ich mache einfach Satz von wieder da. Sei X aus K. Reihenfolge richtig machen, Q1, X gleich Q2 ist, nachher war es eine weiter und dann will ich hier richtig anfangen. Okay. Jetzt interessiere ich mich für Q1. A liegt im Normalisator von Q1, denn wir haben Q1 A-Invariant gewählt. A liegt auch im Normalisator von Q2 und jetzt kann ich konjugieren und zwar mit den Inversen von X. Denn wenn ich Q2 mit dem Inversen von x konjugiere, dann kommt Q1 raus. Wenn ich also a mit dem Inversen von x konjugiere, dann normalisiert das auch Q1. Denn a normalisiert ja Q2. Was mache ich also? Ich nehme diese Eigenschaft, a liegt im Normalisator von Q2, konjugiere jetzt beides mit dem Inversen von x und bekomme dann a hoch x hoch minus 1 liegt im Normalisator von Q2 hoch x hoch minus 1, was dasselbe ist wie Q1, wegen dieser Gleichung. Aus A enthalten im Normalisator von Q2 folgt A hoch x hoch minus 1 ist enthalten im Normalisator von 1 mit der Gleichung da hinten.
Wir erhalten also zusammen mit der Voraussetzung, die dort steht, dass A und A x und minus 1 Untergruppen sind vom Normalisator von U1. Jetzt haben wir vorhin diese Idee gesehen, dass man den Normalisator von einer Kuhn-Südow-Untergruppe von K immer schreiben kann als Normalisator dieser Südow-Untergruppe in K mal so ein Komplement, das in G konjugiert ist zu A. In dem Moment, wo A und x hoch minus 1 hier drin liegen, wissen wir also jetzt schon, dass das Komplemente sein müssen, einfach weil sie die richtige Ordnung haben, zu dem Normalisator von Q1 in K. Das ist eine Ergänzung, die ich noch beschreiben möchte. Es sind sogar A und A x hoch minus 1 Komplemente zum Normalisator in K von Q1 im Normalisator von Q1 in G.
Wo mache ich am besten weiter?
Wir haben zwei Komplemente gefunden im Normalisator von Q1 in G zum Normalisator von Q1 in K. Jetzt benutzen wir die Idee von vorher, die wir in dem Schritt davor schon gesehen haben, nämlich, dass mit dem Satz von Schulz-Hassenhaus, angewandt auf die Untergruppe hier, alle Komplemente zum Normalisator von Q1 in K konjugiert sind. Hier drin im Normalisator von Q1 in G. Das heißt, die Konjugation von A zu A hoch x hoch minus 1, mit der wir irgendwann mal angefangen haben, können wir auch realisieren innerhalb des Normalisators von Q1. Mit Schulz-Hassenhaus sind A und A hoch x hoch minus 1 im Normalisator in G von Q1 konjugiert. Und das können wir dann gleich noch ein bisschen verbessern. Denn wenn ich jetzt diesen Normalisator schreibe, als Normalisator in K mal A zum Beispiel, und ich will jetzt von A wegkonjugieren hier hin, dann ist der Beitrag, der aus A kommt, irrelevant. Ich kann die Konjugation realisieren mit einem Element, das aus dem Normalisator von Q1 in K kommt. Das ist das Praktische an solchen Zerlegungen, dass man dann beim Konjugieren manchmal Dinge weglassen kann und das sofort sieht. Wir finden also sogar ein Y aus dem Normalisator von Q1 in K so, dass, wie will ich das schreiben, dass A hoch Y das gleiche ist wie A hoch X hoch minus 1. Nochmal, ich schreibe diesen Normalisator als A mal Normalisator von Q1 in K und wenn ich jetzt A irgendwo hin konjugiere, dann mache ich das also mit einem Element der Form klein a mal irgendwas aus diesem Normalisator. Und das, was aus a kommt, kann ich weglassen, weil das beim Konjugieren hier das a nicht verändert. Deswegen finde ich das y einfach direkt so. Was sehen wir jetzt? Na, erstens, wenn ich jetzt hier auf beiden Seiten mit x konjugiere, dann steht da a hoch y x gleich a. Das ist gut. Was sehen wir noch? Machen wir erstmal damit weiter. Das heißt, y mal x liegt im Normalisator von A. Und wo liegt es noch? Moment. Y kommt aus K, das ist klar. Und woher kommt das x? Das kommt aus K. Aha, das heißt, das Produkt kommt auch aus K.
Das heißt, das Ganze liegt im Normalisator in K von A. Und das benutzen wir jetzt, um zu zeigen, dass diese Möglichkeit A zentralisieren muss, dieses Element. Jetzt kommt zum Kommutator-Trick. Wie so oft. Wir machen das hier. Wir bilden den Kommutator von A mit dem Element yx. Und was passiert dann? Na, einerseits operiert doch A auf K, das heißt, A normalisiert K. Das heißt, wenn wir so einen Kommutator bilden und hier liegt irgendwas aus K, dann ist das hinterher immer noch in K. Wo liegen wir noch? Naja, yx normalisiert A, also muss dieser Kommutator auch in A liegen. Und K und A schreiben sich aber leider nur trivial, was heißt leider zum Glück. Denn das heißt, dass alles aus K, was A normalisiert, ist schon zentralisieren muss. Und das ist eine ganz allgemeine Argumentation, die wir hier gesehen haben, die man auch an anderen Stellen benutzen kann. Zwinker, Zwinker, Übungsaufgabe. Was bedeutet das jetzt also? Yx kommt aus dem Zentralisator in K von A. Das ist gut, das heißt, es ist ein Kandidat für unser konjugierendes Element. Aber konjugiert es denn auch so, wie wir wollen? Moment, einmal schauen. Wir wollten von Q1 nach Q2. Was ist denn Q1 hoch yx? Einmal schauen. Y normalisiert Q1, da passiert nichts. Also ist das Q1x und irgendwo steht noch Q1x. Hier, Q1x ist Q2. Danke. So haben wir also durch kleine Bastelarbeiten unser gesuchtes Element gefunden. Und das war Aussage 3. Wenn wir jetzt also parallel zum Satz von Sylow argumentieren, dann sehen wir haben die Existenz von Invariablen in Sylow untergruppen und wir haben, dass sie konjugiert sind, sogar besonders schön. Und jetzt kommt noch, dass jede Invariante Q-Untergruppe in einer Invarianten Q-Sylow-Untergruppe liegt. Nehme ich mir also irgendeine her, sei U meinetwegen, eine Untergruppe von K und die soll A-invariant sein, also von A normalisiert werden und es soll eine Q-Gruppe sein. Okay. Was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, U liegt in einer A-invarianten Q-Sylow-Untergruppe. Falls U also selbst eine Q-Sylow-Untergruppe von K ist, dann sind wir fertig. Dann ist es eine, liegt also drin. Falls U selbst eine Q-Sylow-Untergruppe ist, ist nichts zu zeigen. Sei es also nicht so, und sei V aber so groß wie möglich mit der Eigenschaft A invariant zu sein, eine Q-Gruppe zu sein, bezüglich Inklusion. Heißt also, es soll nicht möglich sein, dass A echt in einer A-invarianten Q-Untergruppe von K drin liegt. Andernfalls sei U maximal bezüglich Inklusion gewählt. Ich schreibe das jetzt nur so verkürzt hin. Wenn ich das für die maximal bezüglich Inklusion zeige, dann habe ich es für alle gezeigt. Das ist also jetzt keine wirkliche Einschränkung. So, jetzt muss ich nur mit meiner Notation aufpassen. Denn ursprünglich hatte ich dafür einen anderen Buchstaben, aber den brauche ich nicht. Wir gucken wieder Normalisatoren an. Und zwar fangen wir an mit dem Normalisator von U in K. Was wissen wir über diese Gruppe? Liegt in K? Okay. Enthält U? Was noch? Ist A invariant. Warum? A normalisiert K und A normalisiert U. Also auch diesen Normalisator. Das ist also eine A-invariante Untergruppe von K. Und was wissen wir noch?
Ah. Naja, da es eine Untergruppe von K ist, ist die Ordnung Teilerfremd zu der von A. Und das heißt, wir haben hier eine neue Situation von teilerfremder Operation. A operiert teilerfremd auf dieser Gruppe. Dafür mussten wir sehen, dass es überhaupt deswegen normalisiert. Und jetzt könnte man auf diese Gruppe das anwenden, was wir schon gezeigt haben. Wir haben ja schon gezeigt, dass es invariante Kosydorf-Untergruppen gibt und so, und wir haben konjugiert haben. Das heißt, wir können es jetzt einfach auf diese Gruppe anwenden und wählen hier eine A-invariante Kosydorf-Untergruppe, irgendeine. A operiert jetzt also teilerfremd da drauf. Und mit Teil 1. Schönen Namen bekommen, nennen sie Q. Q von diesem Normalisator. Was hat die jetzt mit dem U noch zu tun? U liegt ja hier drin. U ist ein Normalteiler davon, und zwar ein Q-Normalteiler. Das heißt, U liegt in OQ von dieser Gruppe und deswegen in jeder Kosydorf-Untergruppe, insbesondere in der, die wir uns gerade geschnappt haben. Kosydorf-Untergruppe, insbesondere in Q, was wir uns sehr genau haben. Und das heißt, wir haben jetzt hier Inklusion. U liegt in Q. Q ist eine Q-Untergruppe, die A-invariant ist. Und wir haben U maximal gewählt mit diesen Eigenschaften bezüglich Inklusion. Das heißt, es muss U gleich Q sein. Und zwar wegen der maximalen Wahl. Ja, aber wenn U gleich Q ist, dann heißt das, U ist eine Kosydorf-Untergruppe vom eigenen Normalisator in K. Und da klingelt es jetzt vielleicht, wir hatten so ein Kapitel über P-Gruppen, in dem wir gezeigt haben, dass Folgendes gilt. Wenn man eine Sylow-Untergruppe in seinem eigenen Normalisator ist, dann ist man eine von der großen Gruppe. Ah, das ist genau die Situation, die wir haben. Bestimmt kann ich noch ein Zitat sagen. Lemma 3.3. Hier ist U, eine Sylow-Untergruppe vom Normalisator von K. Und wir sind fertig, denn das heißt jetzt, dass, also man könnte jetzt sagen, Widerspruch, weil wir vorher gesagt haben, andernfalls. Man könnte auch sagen, man fängt anders an, man wählt sich einfach ohne diese Annahme vorher U als maximal mit dieser Eigenschaft und zeigt dann, es ist eine Kosydorf-Untergruppe. Und das ist jetzt egal. Wie man das aufzieht, in dem einen Fall kommt ein Widerspruch raus, in dem anderen Fall macht man einfach dieses Argument. So oder so haben wir gezeigt, dass die bezüglich Inklusion maximalen A-invarianten Q-Untergruppen von K Sylow-Untergruppen sein müssen. Und da jede A-invariante Q-Untergruppe in einer bezüglich Inklusion maximalen liegt, haben wir damit gezeigt, dass die alle in A-invarianten Q-Sylow-Untergruppen liegen. Soweit, so gut. Das war die Operation Sylow-Salz. Yay! Eine Runde wischen, dann kommt der Erzeugungssatz für teilerfremde Operationen und damit auch schon der krönende Schlusspunkt dieses Kapitels. Und das ist dann auch eine gute Gelegenheit für eine Pause.
einverstanden? Gibt es vorher Fragen oder Wünsche oder Beschwerden?
Seit 17.
Gleiche Ausgangssituation mit dem Unterschied, dass die operierende Gruppe A hier Adelszeit sei. Und diese Einschränkung ist auch wichtig. Man kann K nämlich jetzt aus kleinen Bausteinen zusammensetzen. K wird erzeugt von den Zentralisatoren von Untergruppen B von A in K mit folgender Einschränkung. B soll eine Untergruppe von A sein und die Fachgruppe A Gruppe B soll zyklisch sein. Es gibt Situationen, in denen das langweilig ist. Wenn A selber zyklisch ist von Primzahlordnung zum Beispiel, dann ist das hier nur erfüllt für die triviale Untergruppe und für die ganze Gruppe, diese Einschränkung hier. Das heißt, hier kommen einfach nicht besonders interessante Zentralisatoren raus. Man hat dann einfach hier die Möglichkeit, die triviale Gruppe hinzuschreiben. Dann ist natürlich sofort ganz K hier und dann ist diese Erzeugung witzlos. Wann ist die Erzeugung nicht witzlos? Wir können ja mal ein kleines Beispiel betrachten. Wenn A eine elementarische Gruppe der Ordnung 4 ist zum Beispiel, dann schnappe ich mir einfach die einzelnen Elemente der Ordnung 2, die erzeugen eine Untergruppe der Ordnung 2, die Faktorgruppe ist dann jeweils zyklisch. Und die Zentralisatoren dieser einzelnen Elemente sind dann dasselbe wie die Zentralisatoren der davon erzeugten Untergruppen. Und diese drei Zentralisatoren, die wir da kriegen, erzeugen schon die Gruppe, auf der operiert wird. Das kann eine extrem wertvolle Information sein. Insbesondere kann man daraus ja Folgendes schließen. Wenn die Gruppe K, auf der operiert wird, nicht trivial ist, dann muss es hier einen nicht trivialen Zentralisator geben. Das heißt, man findet irgendwas, dass dieser Zentralisator hier nicht eins ist. Man findet kommutierende Elemente, mit denen man etwas machen kann. Das ist ein bisschen der Witz hinter diesem Erzeugungssatz. Und man muss ihn lieben, wenn man ihn ein paar Mal benutzt hat. Ich benutze ihn schon mein ganzes Leben lang, habe ich das Gefühl. Ich bin ein Riesenfan. Vor allem zusammen mit dem anderen Zeug, das wir hier schon in diesem Kapitel gesehen haben. Ja. Offensichtlich sind diese Untergruppen hier interessant, dass die brauchen wir. Wir geben mal der Menge dieser Untergruppen einen Namen, um damit leichter hantieren zu können. Sei jeweils wird L die Menge aller Untergruppen B von A mit der Eigenschaft, dass die Faktorgruppe A und B zyklisch ist. Wir beweisen den Satz jetzt per Widerspruch. Wir nehmen an, dass er falsch ist. Grenzen immer weiter ein, was dieses K dann sein kann. K wird ein minimales Gegenbeispiel und K wird dann immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, irgendwann ist nichts möglich. Das ist der Plan. Und wir benutzen ganz viel Zeug, das wir über Teile von der Operation schon wissen. Und wir benutzen Ideen, die wir vorher schon gesehen haben, wie wir bei minimalen Gegenbeispielen die Struktur immer weiter beschränken können. Angenommen, dann ist K nicht 1. Denn wenn K 1 die Trivialgruppe wäre, dann wäre es alles klar. Das ist jetzt offensichtlich nicht so. Es gibt eine Primzahl, die die Ordnung von K teilt. So eine können wir uns schnappen und können dann mal, mit dem Satz von vorher,
uns eine Ahlen-Variante Südorf-Untergruppe zu dieser Primzahl angucken. Satz von vorher, 7,9. Q. Eine Südorf-Untergruppe von A. Und die sei A. Angenommen, das sei jetzt noch nicht alles. Angenommen, da läuft noch mehr in K rum. Na, da K ein minimales Gegenbeispiel war, ist jetzt Q kein Gegenbeispiel. Gucken wir mal, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Q ist Ahlen-Variant, das heißt A operiert auf Q, A normalisiert Q. Die Ordnungen sind teilerfremd, denn die Ordnung von A und K waren ja teilerfremd. Und wenn A auflösbar war, ist nichts zu zeigen. Wenn K auflösbar war, dann ist Q auch auflösbar. Das heißt, alle Eigenschaften vererben. Und wir können jetzt den Satz für Q benutzen. Folgt aus der minimalen Wahl von K. Naja, der Satz gilt für Q. Und dann schreibe ich es einfach hin. Q wird erzeugt von den Zentralisatoren in Q von allen Untergruppen B, die aus L kommen. Hing das irgendwie von dem Q ab, das wir uns da gewählt haben? Nö, dann nur benutzt, dass es so einen Primteiler gibt und dann haben wir losgemacht. Das heißt, diese Argumentation funktioniert jetzt für alle Primteiler. Für jeden Primteiler finde ich eine Ahlen-Variante Südorf von der Gruppe, für jeden Primteiler kriege ich dann das. Das heißt, ich kann das jetzt zusammenbasteln. Und was erhalten wir dann? Na, ich kann K doch ganz bestimmt erzeugen, indem ich zu jeder Primzahl immer eine Südorf-Untergruppe nehme. Da kriege ich alles, einfach aus Ordnungsgründen. Oder? Wenn ich mir für jede Primzahl eine Südorf-Untergruppe schnappe und das Produkt von all diesen Untergruppen bilde, dann kommt da einfach aus Ordnungsgründen die ganze Gruppe raus. Das wird dann keine schöne Zerlegung, keine, wo irgendwas eindeutig ist, aber ich kann jedes Gruppenelement so bekommen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal K schreiben und von mir aus können wir dann, ich schreibe statt Produkt jetzt Erzeugnis. Erzeugnis über machen wir es so ein bisschen größer, über alle R, über alle Untergruppen R und K mit der Eigenschaft A mit dem Normalisator von R und es existiert ein R aus P von K so, dass R eine Südorf-Gruppe dazu ist. Das heißt, ich nehme einfach alle Invarianten Südorf-Untergruppen für alle Primzahlen, das Erzeugnis davon, da kriege ich ganz klar. Für jede einzelne Primzahl kann ich die Südorf-Untergruppe, die hier vorne steht, erzeugen, so wie in der Zeile drüber. Ich bekomme also die Zentralisatoren in solchen Rs von B, wobei R so ist, wie es da hinten steht. Ich schreibe mal, es existiert ein R aus P von K, so dass R eine Ahlen-Variante R Südorf-Untergruppe von K ist. Und was noch? B kommt aus der Menge L. Das erhalte ich, indem ich einfach für jedes R, das hier rumläuft, einsetze, was da oben steht. Jetzt mache ich die Zentralisatoren, die hier stehen, größer, indem ich das R weglasse und stattdessen immer K hinschreibe. Das Erzeugnis wird dann höchstens größer, ist aber nach oben durch K beschränkt, das heißt, es kann nirgends hin. Das ist ein Widerspruch, denn das ist die Aussage, die wir zeigen wollen und wir haben angenommen, dass K ein Gegenbeispiel ist. Widerspruch. Woher kommt er? Er kommt daher, dass wir angenommen haben, dass K nicht selbst schon eine Gruppe von Primzahlpotenzen ist.
wenn in K mehrere Primzahlen rumlaufen, dann können wir diese Argumentation machen mit der Minimalität und mit dem fantastischen Satz von vorne, mit dem Operationssylopsatz. Also ist K eine P-Gruppe für irgendeine Primzahl P. Wir haben noch nicht benutzt, jedenfalls nicht sichtbar, dass A arisch ist. Das ist also eine Reduktionsidee, die auch allgemeiner funktionieren kann. Von da oben. Ich behalte mal das Q und die Annahme, dass K ungleich Q ist, ist jetzt halt falsch. Das heißt, K ist doch gleich Q und ist selber eine Q-Gruppe. Trotzdem behalte ich den Buchstaben K, damit ich nicht durcheinander komme. Welche Reduktion können wir jetzt noch machen? Was haben wir also? Ja? Reduktion von irgendeiner Gruppe, die vielleicht auflösbar ist, auf eine Gruppe von Primzahlpotenzordnungen. Jetzt können wir die Struktur weiter einschränken. In der Vergangenheit haben wir das häufig gemacht, indem wir Untergruppen angeschaut haben, Zentrum und Omega-1-Zentrum und solche Sachen. Jetzt gehen wir einen anderen Weg, denn wir reden ja über eine Gruppenwirkung. Da sind manchmal Faktorgruppen besser. Welche interessante Faktorgruppe haben wir bei Gruppen von Primzahlpotenzordnungen? Die Frattini-Faktorgruppe. Die ist nämlich elementararisch. Also betrachten wir jetzt die. Angenommen, die Frattini-Gruppe von K sei nicht 1. Und wieder wollen wir auf einen Widerspruch hinaus. Und dann wissen wir, dass K eine elementarische Q-Gruppe ist. Und dann gucken wir von da aus irgendwie weiter, wie wir klarkommen. Na gut, die Frattini-Untergruppe ist charakteristisch, ist also A-invariant und damit kriegen wir dann eine teilerfremde Operation von A auf der Faktorgruppe K modulo Phi von K. Jetzt operiert A teilerfremd auf dieser Faktorgruppe K modulo Phi von K. Das ist eine Gruppe kleinerer Ordnung. Gucken wir uns nochmal die Voraussetzungen an. Die Ordnungen sind natürlich immer noch teilerfremd. Operationen haben wir schon. Wenn A auflösbar war, ist nichts zu zeigen. Wenn K auflösbar war, ist diese Faktorgruppe auch auflösbar. Also haben wir die ganzen Voraussetzungen. Und die Minimalität sagt, dass für diese Faktorgruppe jetzt der Erzeugungssatz stimmen muss. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Also ist mit der Minimalität von K nun K modulo Frattini-Gruppe das gleiche wie Zentralisator in der Frattini-Faktorgruppe, Entschuldigung, die Frattini-Faktorgruppe, von B, Erzeugnis von all dem, und B läuft über alle Untergruppen aus L. Formen wir ein bisschen um. Die Bildung eines Zentralisators ist mit dem Übergang in eine Faktorgruppe verträglich unter gewissen Voraussetzungen. Wir haben uns das zu Beginn des Kapitels mal klar gemacht. Bei der Situation, die man bei teilerfremder Operation hat, wo also der Normalteiler, den man rausfaktorisiert, teilerfremde Ordnung hat zu dem, was da wirkt, da geht das. Dieser Normalteiler hat teilerfremde Ordnung zu der von B. Und deswegen dürfen wir die Bildung des Zentralisators vertauschen mit dem Übergang in die Faktorgruppe. Weiterhin dürfen wir sowieso immer die Erzeugnisbildung vertauschen mit dem Übergang in die Faktorgruppe, einfach weil dieser Übergang ja ein Homomorphismus ist. Und insgesamt bekommen wir, wenn wir das alles da reinwerfen, was bekommen wir? Erzeugnis der Zentralisatoren in K von B, wobei B aus L kommt. Und jetzt muss ich aber in der Faktorgruppe bleiben. Das heißt, ich mache nochmal Frattini-Gruppe funktioniert mit dem Temporisator
und dann, dass ich das ganz rausziehen darf aus dem Erzeugnis. Und jetzt gucken wir die vollen Rohbilder an. Diese Gruppe, die hier links steht, muss jetzt das gleiche sein wie K. Das ist jetzt voll geobelt, weil der Normalteller schon drin liegt. Das bedeutet jetzt also, diese Gruppe ist gleich K. Insbesondere kann man K schreiben als eine Untergruppe, irgendwas, mal Kartinengruppe. Moment, da war was. Hat mein Lemma gesagt, wenn man eine Gruppe schreiben kann als irgendwas mal Frattini-Gruppe, dann ist die Frattini-Gruppe überflüssig und diese Gruppe war schon die ganze Gruppe. Die Frattini-Gruppe besteht, so sagt man es deshalb, aus allen nicht erzeugten Elementen, aus allem, was quasi nicht gebraucht wird, um die große Gruppe zu erzeugen. In dem Fall K. Das war Lemma 4.9. Vollurbilder vergleiche und Lemma 4.9 anwende, dann erhalte ich, ich schreibe es mal gleich mit hin, weil die Zeile eh schon so fett ist. K ist das Erzeugnis der Zentralisatoren in K von B, wobei B aus L kommt und O, das ist schon wieder das, was wir zeigen wollen und was nach Annahme nicht gilt, das heißt, wir haben schon wieder einen Widerspruch. Und jetzt wissen wir, die Partiengruppe ist 1. Nach irgendeinem Lemma 14. Das war einfach eine Eigenschaft von B. Die hatte nichts mit der Teilerfremdenoperation zu tun, die wir gerade haben. Okay, wir haben es immer noch nicht geschafft. Tatsächlich müssen wir jetzt noch weiter reduzieren und dann kommen wir witzigerweise auf genau die Situation, die in einer Übungsaufgabe dran kam, die leider niemand zu Ende bearbeitet hat, aber wir können ja nachher mal drüber reden. Genau auf diese etwas seltsame Situation kommen wir nachher. Und dann sagen wir einfach, ja, dann die Übungsaufgabe. Und solange wir die hier besprechen, können wir die benutzen und sind dann fertig. Das heißt, an der Stelle sparen wir uns dann tatsächlich ein bisschen Arbeit. Aber da sind wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Es ist deshalb eine Übungsaufgabe geworden, weil es eine Situation ist, auf die man nicht nur hier quasi einmal im Leben kommt, sondern sowas oder sowas ähnliches kann durchaus häufiger mal passieren im Kontext von Operationen. Gut. Was wäre, wenn, muss einfach kurz überlegen, also ich möchte darauf hinaus, dass man jetzt in K, dass man K nicht noch weiter verkleinern kann. Es gibt jetzt nicht noch eine echte A-Variante Untergruppe. Warum ist das so? Naja, wenn man sowas hätte, könnte man darauf auch wieder den Satz anwenden und hätte dann, dass die von diesen Gruppen erzeugt wird. Und dann muss man, ach ja, da muss man sich überlegen, dass man, da steckt noch was dahinter, dass man dann ein Komplement dazu findet, das auch anwandernd ist. Und dann bastelt man beides zusammen und sieht, dass man dann insgesamt die ganze Gruppe erzeugt hat, wieder von solchen Zentralisatoren. Das hier benutzt man, das ist jetzt einfacher als sonst, da die beiden Gruppen, mit denen wir arbeiten, jetzt adisch sind. A ist adisch und die Gruppe, auf der wir da wirken, ist auch adisch, sogar elementarisch, die können wir uns vorstellen wie ein Vektorraum. Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, A wirkt wie eine Gruppe von Vektorraum, Automorphismen, das ist eine Gruppe, also es ist nicht nur Homomorphismen, sondern sogar Automorphismen. Und wenn man jetzt da einen invarianten Teilraum findet, dann findet man ein invariantes Komplement. Deswegen hat K keine echten A-Varianten Untergruppen. Die einzigen A-Varianten Untergruppen sind 1 und K. Schreibt mal nun A. Ich schreibe das mal nur in Anführungsstrichen hin, damit man bei einigen der Argumente, die jetzt kommen, sich einfacher vorstellen kann, warum das stimmt oder wie man das eventuell zeigt. Nun wird A wie eine Gruppe von Vektorraum, Automorphismen, insbesondere gibt es Achso, ich hätte noch dazu schreiben können. Auf K. K sieht jetzt ja aus wie ein Vektorraum über einem Körper mit Co-Elementen.
Deswegen nehme ich eine Wahl von K.
Keine.
A in Wahl
von Untergruppe von K. Außer. 1. Und K. Einfach weil man sonst dort den Satz anwenden und dann alles zusammenbasteln könnte. So, und jetzt nähern wir uns der Voraussetzung aus der Übungsaufgaben. Betrachten wir jetzt mal die Zentralisatoren von Elementen. Ist nämlich A aus A. Ist da A arbitrisch? Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Noch nicht wirklich gesehen, wie wir das benutzen. Ist A aus A, so ist da arbitrisch, ist der Zentralisator von dem kleinen A in K eine A-invariante Untergruppe. Nochmal, warum? Nein, K ist sowieso A-invariant. Also normalerweise müsste ein solcher Zentralisator nicht A-invariant sein. Aber A ist arbitrisch, zentralisiert also dieses kleine A. Und deswegen ist dieser Zentralisator A-invariant. Muss also nach dem, was wir vorher gesehen haben, 1 oder ganz K sein. Das gilt für jedes Element aus A. Was wäre los, wenn dieser Zentralisator immer K wäre? Na, dann würden K und A kommutieren. Ist das ein Problem? Guck mal in den Satz. Ja, das ist ein Problem. Wenn A und K kommutieren, wenn also die Operation von vornherein ganz langweilig ist, dann ist K selber der Zentralisator einer Untergruppe mit zyklischer Faktorgruppe. Man nimmt nämlich einfach die Untergruppe A, dann ist die Faktorgruppe trivial, deswegen zyklisch. Der Zentralisator ist alles, also ganz K, und der Satz stimmt. Das wollen wir nicht. K soll ein Gegenbeispiel sein. Da K ein Gegenbeispiel ist, kommutieren diese beiden Gruppen nicht. Es gibt also ein solches Element klein a, für das dieser Zentralisator nicht ganz k ist, und dann muss er 1 sein. Also schnappen wir uns mal ein solches a aus a. Das ist dann natürlich nicht 1, so dass der Zentralisator in k 1 ist. Wir finden, man sagt dazu auch, das wird jetzt Fixpunkt. Das ist jetzt ein Element aus A, das auf dem Vektorraum einen Automorphismus bewirkt, und der einzige Vektor, der dabei festgelassen wird, ist der Nullvektor. So kann man sich das vorstellen. Alles andere wird irgendwie rumgeworfen, oder man könnte auch sagen, 1 ist kein Eigenwert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt ausdrücken kann. Und wir nähern uns dem Ziel. Die Übungsaufgabe schauen und versuchen zu raten, warum die uns hilft. Das war Serie 8, in der das stand. Die Übungsaufgabe, die ich meine, ist Aufgabe 2. Blablabla, irgendwelche Voraussetzungen. Abelscher Normalteiler, A wirkt irgendwie Teiler von Geordnung, das klingt alles nicht schlecht. A auch Abelsch, klingt auch nicht schlecht. Für alle Elemente soll der Zentralisator 1 sein. Ah, das ist interessant. Und dann konnten wir zeigen, oder werden wir nachher zeigen können, dass A zyklisch ist. Warum hilft uns hier weiter, dass A zyklisch ist? Naja, wenn A zyklisch ist, dann können wir die 1-Gruppe nehmen als B. Dann haben wir, dass die Faktorgruppe zyklisch ist und der Zentralisator von 1 ist die ganze Gruppe K. Das heißt, dann ist sogar trivialerweise diese komische erzeugende Eigenschaft erfüllt, von der wir wollen, dass sie nicht erfüllt ist. Das heißt, dieses Ziel A ist zyklisch ist gut.
Das hilft uns weiter.
Gut. Wir brauchen eine Situation, bei der für vielleicht nicht für alle aus, aber wir brauchen irgendwie so eine geeignete Gruppe, in der diese Voraussetzungen erfüllt ist. Da arbeiten wir uns jetzt hin. Dazu betrachte ich mal die Faktorgruppe A modulo Zentralisator von KNA. Denn wir haben jetzt zwar ein Element A, das nicht ganz K, also das auf K keinen Fixpunkt hat, aber es könnte ja immer noch sein, dass die Wirkung von A auf K nicht treu ist. Ja, so wissen wir nicht. Das heißt, A bewirkt zwar Vektorraumautomorphismen, aber es könnte sein, dass da einige dabei sind, die trivial sind. Das Groß A meine ich. Nur dieses kleine A, das wir da gefunden haben, das wirkt auf jeden Fall treu. Okay, da ist also noch was zu tun. Sei A quer die Faktorgruppe A modulo Zentralisator von A in K. Das ist jetzt eine Gruppe, die treu wirkt, die also wirklich isomorph ist zu einer Untergruppe von. Ups, falsch rum. Die isomorph ist zu einer Untergruppe der Automorphismengruppe von K. Und die Wirkung, also diese Gruppe wirkt jetzt auch noch auf K, und die Wirkung kann ich so erklären, dass ich immer sage, jedes Element aus der Faktorgruppe wirkt so wie irgendein ausgesuchter Vertreter, und das ist wohl definiert, weil die Vertreter sich ja nur durch Elemente unterscheiden, die auf K sowieso nichts machen. Das heißt, auf die Art und Weise kriege ich eine Wirkung der Faktorgruppe. Dann können wir wieder alles benutzen, was wir haben, über teilerfremde Operationen. Was ist mit dem kleinen A, das wir bis hierher genommen haben? Ja, aufgrund dieser Eigenschaft liegt das nicht in diesem Zentralisator, das Bild in der Faktorgruppe ist also nicht trivial. Das ist das kleine A von oben, das möchte ich behalten. So, der umgekehrt. Nicht im Zentralisator von Groß K liegt, dann kann umgekehrt jetzt der Zentralisator von dem A quer in K nicht ganz K sein. Denn wenn er das wäre, dann müsste umgekehrt A in diesem Zentralisator sein. Das bedeutet jetzt also umgekehrt gedacht, also sozusagen von der Richtung, was zentralisiert, dass der Zentralisator von klein a quer in K, also diejenigen Elemente in K, die bei der Wirkung von dem kleinen A quer zentralisiert werden. Ich habe vorhin erklärt, wie die Wirkung funktioniert. Das kann nicht K sein. Gleichzeitig ist das eine A-invariante Untergruppe. Hier mache ich am besten weiter. Ich möchte zeigen, dass diese Gruppe 1 ist. Und ich möchte, ja, dafür brauche ich jetzt noch eine kleine Rechnung. Denn ja, nee, es ist komisch zu sagen, dass die A-invariant ist, weil wir keine. Ja, wir haben zwar eine Wirkung von A auf dieser Faktorgruppe, aber das ist ja eine andere. Die Wirkung von A auf K ist die per Konjugation und. Das jetzt zu. Nee, ich möchte nicht so argumentieren. Ich möchte sagen, ich möchte zeigen, dass das 1 ist, indem ich das ordentlich hinschreibe. Ich muss mal nachdenken, ob man das irgendwie abkürzen könnte, aber nicht jetzt. Ich nehme Elemente aus dieser Gruppe her, das ist nicht K. Das ist das, was wir wissen. Die ist kleiner. Ich nehme 2x aus dem Zentralisator von A quer. A halten wir fest, A quer halten wir fest. Und jetzt rechnen wir los. Was heißt es, in diesem Zentralisator zu liegen? Ja, das heißt, dass x aus k kommt und von a quer nicht bewegt wird. Und die Wirkung von a quer ist die gleiche wie die von a. Denn das, was noch dazu kommt in dieser Nebenklasse, sind ja Elemente, die auf k nichts bewirken. Das heißt, das ist x hoch a quer gleich x. Also auch x hoch a gleich x. Denn wenn alles aus dieser. Also, dass bei dieser Wirkung x nicht bewegt wird, muss bedeuten, dass der Repräsentant klein a x nicht bewegen kann. Das ist das, was wir brauchen.
Jetzt kommt nämlich X aus dem Zentralisator in K, X, K, was K, das steht da, von klein a, und der war aber 1. So haben wir das Element gewählt. Jetzt haben wir gezeigt, dass der Zentralisator da drin war.
So, jetzt muss ich überlegen, warum ich das für alle A in dieser Fachgruppe. Achso, das kann ich jetzt für alle A in dieser Fachgruppe machen, denn wenn ich so anfange, dann muss das ein Element gewesen sein, das vorher nicht schon ganz K zentralisiert hat. Denn ansonsten wäre es ja hier unten im Kern gelandet, das Wirkungshomomorphismus A. Das heißt, so kriege ich die Voraussetzung für die Übungsaufgabe. Aha. Jetzt, also so mit dieser Art Argumentation, sehen wir für alle Elemente aus der Fachgruppe. Jetzt brauche ich einen anderen Buchstaben. So sehen wir für alle, das habe ich nicht benutzt. Ich nehme mal ein kleines b. Für alle kleinen b quer aus a quer, der Zentralisator in k b quer ist 1. Also nochmal, warum für alle? Wir haben uns das gerade klar gemacht für ein bestimmtes Element mit dieser Eigenschaft, aber die einzigen, die hier relevant sind, die man wirklich in der Faktorgruppe sieht, sind die, für die dieser Zentralisator 1 ist. Da kann ich das dann immer so machen. Und jetzt kommt die Übungsaufgabe. Mit, was war das? Serie 8, Aufgabe 2, folgt. Und wir gucken nochmal, ob jetzt wirklich alles erfüllt ist. Wir haben ein, also wir verlieren nichts, wenn wir wieder annehmen, dass die ganze Gruppe A mal K. Dann haben wir also einen Normalteiler K, der jetzt elementarisch ist von unserer großen Gruppe G. Wir haben teilerfremde Operationen. Was stand in der Aufgabe noch? Nicht trivial, naja, wenn es trivial wäre, hätten wir nichts zu zeigen. Es ist aber ein Gegenbeispiel. Ordnung teilerfremd, auch alles okay. A ist Abelsch, ja, das ist auch okay. A quer ist auch Abelsch, ist eine Faktorgruppe einer Abelschen Gruppe. Und in dieser Faktorgruppe haben wir da jetzt irgendwas gezeigt. Das heißt, wir bekommen jetzt, dass diese Faktorgruppe zyklisch ist. Alle Voraussetzungen aus der Übungsaufgabe sind erfüllt. A quer ist zyklisch. So, ist noch nicht ganz so gut wie A ist zyklisch, vielleicht reicht das aber ja auch. Wir haben uns ja klar gemacht, warum hilft es uns, dass irgendwas zyklisch ist. Vielleicht reicht mir mal das. Was war Aquär nochmal? Aquär war diese Faktorgruppe. Skript L bestand aus allen Untergruppen von A, für die die Faktorgruppe zyklisch ist. Das heißt also, dass diese Untergruppe, die wir da rausfaktorisiert haben, aus Skript L kommt. So, und was ist denn der Zentralisator in K von dieser Gruppe hier? Moment, also, das sind alle Leute aus A, die ganz K zentralisieren. Die zentralisieren ganz K, das heißt, der Zentralisator in K ist alles. Das ist ein Widerspruch. Denn jetzt kriegen wir auf einmal K als Erzeugnis eines einzigen Zentralisators mit diesem Ding hier aus L. Und das ist ein Widerspruch dazu, dass dieses Erzeugnis nicht K liefern sollte. Der ganze Witz hier war also, so lange zu reduzieren, bis man auf eine Situation kommt, in der man eine konkrete zyklische Faktorgruppe kriegt, die schon ausreicht, um K zu bekommen. Und das ist ein bisschen schräg, und wenn wir die Übungsaufgabe besprechen, sehen wir das jetzt in diesem Schritt, den wir nicht gemacht haben, der in der Aufgabe ist, nochmal richtig Arbeit steckt. Aber was davor passiert ist, war im Wesentlichen reduzieren auf eine Situation, die klein ist. Also Abelsche Gruppe, die wirkt, elementarische Gruppe, auch der operiert wird, mit gewissen Einschränkungen. Das war eigentlich so die Hauptarbeit hier in Weiß selbst. Geschafft. Was für Fragen gibt es? Na gut, dann ist jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, Pause zu machen. Es ist 20 vor 10.
Mein Vorschlag wäre, vielleicht 10 Minuten Pause, dann geht die Vorlesung weiter. Wir beginnen mit Kapitel 8. Da habe ich dann auch einen wunderschönen Satz, den wir da ganz toll im nächsten Teil der Vorlesung machen können. Und wenn der fertig ist, dann gucken wir mal, wie es uns dann geht. In der Übung haben wir ja auch einiges zu besprechen. Einwände? Okay, dann 10 Minuten Pause.